Als Rottier dann in den zerlegten Laden zurückkehren konnte, hatten sie eine dritte Patrone aufgespürt, die mit dem eingeprägten Lächeln und Buchstaben verziert war. Die Notwendigkeit glücklichen Strebens dementierten. Und nach einigen bedauerlichen Verlusten hatten sie sie sichergestellt und verifiziert. Die Samsestad-Patrone, der Unterhaltung, die beim Tod von Duplessis gestohlen worden war. Fortier ließ sich die Geschichte erzählen. Das junge Zellenmitglied
Desjardins war bei der Bildschirmrotation an der Reihe gewesen, hatte sich in den frühen Morgenstunden mit dem jungen Tassigny in den Raum der Lagerung gesetzt und sich an die Stichproben der restlichen, nicht in die Regale einsortierten Unterhaltungen gemacht, die sie in Küchenmülleimersäcken gefunden hatten, die im selben Schrank gelegen hatten, in dem die Kadaver der Antitois anschwollen. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte sich Desjardins darüber beschwert, wie viel Zeit sie mit den für den Coffre d'Amas bestimmten Patronen verschwendeten. Tassigny, der sich bei Desjardins im Raum der Lagerung aufgehalten hatte, war verschont geblieben, weil er den Raum hatte verlassen müssen, um seinen Kolostomiebeutel zu wechseln. Aber, berichtete Marat, sie hatten Desjardins verloren und außerdem den bewährten alten Joubet, der sich befehlswidrig in den Raum der Lagerung geschoben hatte, um nachzusehen, warum Desjardins die alten Bänder nicht herausgebracht hatte, um sodann neue für Stichproben zu holen. Beide waren verloren. Mehr hatten sie nun nicht verloren, weil jemand daran gedacht hatte, Broulim zu wecken, den Fortier sorgfältig instruiert hatte, wie im Fall des Findens der echten Unterhaltung zu verfahren sei. Zwei waren jedoch verloren. Joubet, das rotbärtige Arbeitstier, das so gerne Pillen schmiss, und der junge Desjardins, so voller Idealismus und so jung, dass er noch Phantomschmerzen in den Stümpfen spürte. Remy Marat berichtete, man hätte es den beiden nach ihrem Verlust gemütlich gemacht. Sie hätten im abgeschlossenen Raum der Lagerung bleiben und immer wieder die Unterhaltung anschauen dürfen. Stumm hinter der Tür und nur wenn das Abspielgerät zurückspulte, berichtete das Wachkommando von ungeduldigen Rufen, schneller zu spulen. Marat berichtete, sie hätten abgelehnt, zum Trinken oder Essen herauszukommen oder um sich Insulin zu spritzen. Joubet war Diabetiker. M. Broulim schätzte, dass Joubet nur noch Stunden durchhalten werde und Desjardins vielleicht noch ein oder zwei Tage. Fortier hatte traurig »Boff« gesagt und es stoisch hingenommen. Alle hatten gewusst, dass vielleicht Opfer gebracht werden mussten. Alle Sichtkommandos waren beim Rotationssichten dieses Risiko eingegangen. Nach Fortiers Rückkehr meldete Marat auch die erwartete schlechte Nachricht. Ein Umdrehung pro Minute starkes Duplizierungsgerät war nicht erforderlich. Das gefundene Exemplar war eine Read-Only-Kopie.
Anmerkung 303. Obwohl die Hoffnung zuletzt das Zeitliche segnet, war diese Nachricht von Bruyne und Fortier erwartet worden, seit sie die Ladenbrüder gesund und munter gesehen hatten, denn sie gingen davon aus, dass keine Masterpatrone uneinsortiert in einer Tüte oder feuchten Kiste geblieben wäre. Selbst die unterbelichteten Brüder Antitois hätten wohl die besondere Hülle und das etwas größere Format eines Masters erkannt, ihn auf einen besonderen Stapel gelegt, sich die spezielle 585 Umin Hardware besorgt, um ihn auf besonderen Wert hin zu kontrollieren, und wären schon verloren gewesen.
Philosophisch erinnerte Fortier die AFR daran, dass sie jetzt ermutigenderweise wüssten, dass eine Unterhaltung mit dieser Kraft tatsächlich existiere. Und so könnten sie sich jetzt mit all ihrem Mut und ihrer Seelenstärke für die indirektere Aufgabe wappnen, die Hoffnung auf Sicherstellung einer Masterkopie womöglich zu verlieren und stattdessen all ihr Trachten darauf ausrichten, des allerersten Masters habhaft zu werden, der höchst eigenen Patrone des Auteur, von der doch wohl alle Read-Only-Kopien gezogen worden sein mussten. Und so, sagte er, gehe es nun an die mühsamere und riskantere Aufgabe technischer Vernehmungen jener, die bekanntermaßen mit der Unterhaltung in Verbindung zu bringen seien, um den duplizierbaren Master des ursprünglichen Herstellers zu lokalisieren. All das wäre das Risiko nicht wert, wüssten sie dank der heroischen Selbstaufopferungen von Joubé und Desjardins jetzt nicht definitiv, dass die Vorrichtung zur Finalisierung der Selbstzerstörungspotenz der ONAN existiere und in, sei es auch anstrengender Reichweite liege. Fortier erteilte unzählige Anweisungen. Der AFR-Zug blieb im geschlossenen Laden der Antitoire hinter dem Lamellenrollo. Die Beschattung des Büro Central des verhassten FLQ in dem undisziplinierten Haus auf der Ortsdonner Rue de Brenner, diese wurde eingestellt, die AFR-Mannschaften abgezogen und in diesen requirierten Laden am Inman Square beordert, wo Fortier, Marat und Poulim die Aktivitätsphasen der nächsten mühsameren und indirekteren Phase koordinierten und taktische Alternativen erwogen. Die Kollegen und Verwandten des verstorbenen Auteur wurden Tag und Nacht observiert. Ihre Konzentration auf einen Ort beförderte dies. Ein Angestellter der Akademie für Tennis in Enfield war rekrutiert worden und kooperierte bei den eingehenderen Observationsaufgaben mit der kanadischen Ausbilderin und dem Schüler, die schon vor Ort agierten. In der Wüste erwarb sich die respekteinflößende Mademoiselle Luria P. mit der ihr eigenen Souveränität das erforderliche Vertrauen. Eine kostspielige Quelle im ehemaligen Institut des Subjekts an der MIT-Universität hatte die letzte bekannte Tätigkeit der vermuteten Darstellerin der Unterhaltung eruiert. Ein kleiner Rundfunksender in Cambridge, den Marat und Boussoyer Wii aussprachen, wo sie den entstellenden Schleier der onanistischen Missbildung angelegt hatte.
Die Aufmerksamkeiten waren auf die Darstellerin der Patrone und auf die Akademie für Tennis auf dem Grundstück des Auteur zu konzentrieren. Aus der Tatsache, dass die Spieler der Akademie gegen eine Provinzmannschaft aus Quebec antraten, hätte sich mehr Liquidität schlagen lassen, wenn die AFR in ihren Reihen einen Tennisspieler mit Talent und unteren Gliedmaßen gehabt hätten. An der Heimatfront in Papineau wurden zurzeit Erkundigungen über die Zusammensetzung und die Reise der Quebecer Mannschaft eingezogen. Am Tag von Fortiers Rückkehr war der Radiotechniker der Rundfunksendung der Darstellerin in einer öffentlichen, aber risikoarmen Operation akquiriert worden, deren Erfolg sie in Bezug auf die Akquisitionen von mit der Unterhaltung in näherer Verbindung stehenden Personen in dieser nächsten Phase die Luft von der Aurora hatte wittern lassen. Die US-amerikanische Radioperson hatte alles, was sie zu wissen vorgab, preisgegeben, als ihr das Prozedere technischer Vernehmungen nur erst geschildert worden war. Marate, der zellenbeste Laienrichter in Sachen Wahrheitsliebe der Amerikaner, glaubte an die Wahrheit der Aussagen des Technikers. Trotzdem hatte sich eine regelkonforme technische Vernehmung angeschlossen, um die Angaben zu verifizieren. Der Bericht der jungen und von Hautausschlägen übersäten Person war 2 Stufen über das durchschnittliche US-amerikanische Durchhaltevermögen hinaus konsistent geblieben und die einzigen Unstimmigkeiten betrafen das mehrmals wiederholte seltsame Postulat, dass das Massachusetts Institute of Technology unter der Decke steckende Ministranten verteidigte. Heute machten Fortier, Marate, der junge Balbalis und R. Osovike, die Zellenmitglieder mit dem besseren Englisch, daher die Runde durch die Drogenproblem-Rehabilitierungseinrichtungen in Krankenhäusern, psychiatrischen Anstalten und Hauses de Repos in einem Radius von 25 Kilometern. Das Prozedere für die Ausweitung des Untersuchungsradius um die Faktoren 2 und 3 war vorformuliert. Die Mannschaften zusammengestellt, die Texte geprobt. Jobet und dann Desjardins waren erlegen und per Lieferwagen ebenso nach Norden überführt worden wie die restlichen Überreste der Antitois. Der US-amerikanische Radiotechnikstudent, dessen begrenzten Aussagen über den Verbleib des Subjekts Brulimé einen
Wahrheitsgehalt von plus minus 0.35 Beimaß, bevor die Vernehmung ein mit der Existenzfortsetzung inkompatibles Niveau erreichte, durfte sich ein paar Stunden erholen und kam dann als erste Person zum Testen bei den praktischen Versuchen des AFA zum Motivationsspektrum der Samizdat-Patrone zum Einsatz. Auch hierfür wurde der Raum der Lagerung verwendet. Den Kopf mit Riemen immobilisiert, hatte das Testsubjekt die Unterhaltung zweimal gratis angeschaut, ohne Anlegung motivationaler Prüfungsmaßstäbe. Zur Messung des Ausmaßes der von der Patrone hervorgerufenen Motivation hatte M. Brujim sich die Augen verbinden lassen, sich mit einer Chirurgensäge in den Raum der Lagerung geschoben und die Person des Tests davon in Kenntnis gesetzt, dass von jetzt an jedes weitere Anschauen der Unterhaltung sie eine Zehe koste. Und dem Probanden als Anschauungsmittel die Chirurgensäge gezeigt. Brujim hatte Fortier erklärt, so könne eine Matrix konstruiert werden, mit der sich die statistische Korrelation zwischen N, der Anzahl der Wiederholungen der Unterhaltung durch die Person des Tests, und T, der Zeit berechnen ließe, die sie für die Entscheidung brauche, sich für die nächste, N plus 1, Wiederholung eine Zehe entfernen zu lassen. Ziel war die statistische Erhärtung der These, dass der Wunsch der Person des Tests nach immer wieder neuem Anschauen keine Befriedigung erlangen konnte. Es durfte keine Messziffer einer abnehmenden Befriedigung geben, wie in der Ökonometrie normaler US-amerikanischer Konsumartikel. Wenn die Verlockung der Samizdat-Unterhaltung makropolitisch tödlich sein sollte, musste die neunte Zehe genauso schnell und bereitwillig hergegeben werden wie die zweite. Brujim, er hatte da persönliche Skepsis, aber das war seine Funktion in seiner Rolle in der Zelle. Expertise in Verbindung mit Skepsis, de cœur. Danach bestand natürlich auch Bedarf an einem breiteren Spektrum an probanden Personen, um zu verifizieren, dass die Reaktionen dieses Subjekts nicht nur subjektiv waren und typisch nur für die spezifische Sensibilität eines bestimmten Unterhaltungskonsumenten. Das Busfenster zeigte ein schwaches und gespenstisches Spiegelbild von Fortier und durch dieses Antlitz hindurch die Lichter des Stadtlebens außerhalb des Busses. Die Geschäftsführungspersonen von Phoenix House in Somerville, Massachusetts, USA, hatten sich Fortiers Vortrag mit allen Anzeichen großer Anteilnahme angehört
und dann voller Geduld erklärt, man sei außerstande, drogenabhängige Menschen aufzunehmen, für die Englisch eine Fremdsprache sei. D'accord, obwohl er Enttäuschung vorschützte. Fortier hatte mit ansehen können, wie die aufgenommenen Drogenabhängigen von Phoenix House im Zimmer vom Wohnen vor der Bürotür eine Versammlung abhielten. keine Person unter ihnen trug einen Schleier der Antlitzverbergung. Und so also, c'est ça. Vier kleine Trupps schoben sich in diesem Augenblick durch die Straßen, Nebenstraßen und Gassen des unansehnlichen Viertels, in dem das Etablissement der Antitois lag, um zusätzliche Subjekte für M. Bruyim für die Zeit zu akquirieren, wenn dem Subjekt die Zehen ausgingen. Die Subjekte für die Angemessenheit mussten passiv ungeschützt genug sein, um ohne öffentliches Aufsehen akquiriert werden zu können, durften aber nicht hirnbeschädigt sein oder unter dem Einfluss der vielen berauschenden Gemische des Stadtteils stehen. Die AFR waren bestens ausgebildet in Geduld und Disziplin. Der Bus nach Süden, leer und, was er verabscheute, neonbeleuchtet, fährt einen schmalen Hügel in Winter Park hoch, im Norden von Cambridge, in Richtung der Plätze Inman und Central. Portier betrachtet die vorbeiziehenden Lichter. Er riecht Schnee im Anmarsch. Es wird bald schneien. Er malt sich aus, wie zwei Drittel der größten City-Stadt im NNO inert und sybaritisch verzückt starren, ohne Körperbewegung ans Haus geschnürt, ihre Divane und Sessel besudeln, deren Rückenlehnen sich vielleicht verstellen lassen. Er sieht die Türme der Gebäude und Luxus-Apartments im Geschäftsviertel gemustert, da zwei von drei Stockwerken in lichtlos abgedunkelter Schwärze liegen. Hier und da flackern teure digitale Unterhaltungsgeräte in vagem Blau aus den dunklen Fensterhöhlen. Er malt sich M. Teen aus, der die Hand hält, die den Füllfederhalter vom Präsident J. Gentle hält, als der onanistische Präsident die Erklärung vom Krieg unterzeichnet. Er malt sich in zitternden Händen klirrende Teetassen im Allerheiligsten von Ottawas Machtzentrum aus. Er zieht die Aufschläge seines Sportsackos über dem Pullover zurecht und fährt sich durchs krause Haar, das sich um die kahle Stelle immer strubbelig aufstellt. Er betrachtet den Nacken des Busfahrers, der stur geradeaus sieht.